ARD Sounds.
Hi, ich bin Malte und ihr hört Scoresnacks, den Filmmusik-Podcast. Normalerweise schaue ich mir hier eure Lieblingsfilm-Soundtracks an und zeige euch die Tricks der Filmmusikkomponisten. Aber heute, da haben wir eine besondere Folge, denn ich habe einen Gast, und zwar Bastian Pastewka. Tag, schön, dass du da bist.
Ich freue mich, Malte.
Bastian Pastewka ist zum zweiten Mal da. In der ersten Folge habe ich ihn mit einem Filmmusik-Quiz getriezt.
Gedemütigt.
Das könnt ihr hören.
Sprich es so aus, Malte. Das ist vollkommen in Ordnung, ja.
Das könnt ihr hören bei ARD Sounds oder in eurer Podcast-App, jeweils im Feed von Scoresnacks.
Scoresnacks. Die Musik deiner Lieblingsfilme.
Da braucht man fast eine Triggerwarnung.
Ja, absolut. Also das ist Musik aus einem Kriminalfilm, einem deutschen Kriminalfilm von, ich glaube, 1963, Der Hexer.
Ich habe 64.
Dann ist es richtig, 64, Der Hexer. Das war ein Edgar-Wallace-Kinofilm und gehörte zu der großen Edgar-Wallace-Kinoserie. Bis 72 ging die, von 1959 an. Insgesamt hat es 32 Edgar-Wallace-Filme gegeben und Der Hexer ist ein Höhepunkt. Nicht zuletzt wegen dieser Musik von Peter Thomas. Peter Thomas Sound Orchester hat hier die Musik gemacht. Er hat irgendein paar lustige Sängerinnen und Sänger zusammengeholt, die der Hexer gerufen haben, was ich sensationell finde. Der Vorspann, also dieses Hallo, hier spricht Edgar Wallace.
Ist das ist der Regisseur.
Alfred Vohrer. Alfred Vohrer hat in diesem Fall auch den Film Der Hexer gemacht, aber auch meinen absoluten Lieblings-Wallace, der, glaube ich, fünfte Wallace, Die Totenaugen von London. Der Regisseur Quentin Tarantino, den wir alle als Regisseur der Quentin Tarantino-Filme kennen, hat gesagt, der größte deutsche Regisseur ist Alfred Vohrer.
Echt?
Ja, weil er ist ja Fan von altem Trash und sowas. Und die Edgar-Wallace-Filme hatten damals eine sehr besondere Bildsprache, die unter anderem dem Regisseur Alfred Vohrer zu verdanken war. Und das hat Tarantino mal in einem Interview hervorgehoben, dass er das irgendwie sehr schätzt. Das
ist sehr cool.
Ja. Ich habe die Edgar-Wallace-Filme in den 80ern zum ersten Mal so halb gesehen. Die Filme sind ja aus den 60er Jahren, so alt bin ich noch nicht. Aber damals war es so, dass die Filme nicht sofort ins Fernsehen kam nach 2 Jahren, sondern die Edgar-Wallace-Filme, also diese berühmte große Konstantin Rialto Edgar-Wallace-Kinoserie, kam erst in den späten 70ern, frühen 80ern erstmals überhaupt im Fernsehen. Vorher sind die Filme nicht gezeigt worden oder in Wiederaufführungen in Lichtspieltheatern, wie man es damals noch sagte, wiederholt worden.
Aber dann waren es Straßenfeger, habe ich mal gelesen.
Okay. Richtig. Also im Kino waren es, also ich meine, wie groß ist ein Erfolg? Ich glaube, der erfolgreichste Film von der Edgar-Wallace-Serie war Das Gasthaus an der Themse, ein sehr großer Film. Leider nicht wegen der Musik, aber trotzdem ein sehr großer Film. Ich glaube, der hatte 3,5 Millionen Zuschauerinnen im Kino. Da würden wir aus heutiger Sicht sagen, naja, Kinder, ne? Da hat Zoomania 2 ein bisschen mehr, aber die Verhältnisse waren damals noch anders. Weniger Sitzplätze in Lichtspielkinos, keine Multiplexe und sowas alles. Also das waren Bombenerfolge und es waren ja auch relativ günstige Filme, wie man der Qualität dieser Filme auch ansehen kann.
Der Vorspann, zu dem diese Musik lief, war auch das einzig farbige in dem Film.
Ja, also die ersten Wallace-Filme von 1959 bis 1966 waren alle schwarz-weiß, aber es war besonders, dass manchmal auch nicht immer die Stimme erklang und der Titel schon in blutroten Buchstaben. Ab 1966 wurden die Filme farbig, bekamen aber immer noch eine sehr berühmte Schrift verpasst, die man auch heute noch mit diesen Filmen assoziieren würde und die auch heute noch als Krimi-Schrift immer so durchgeht. Wenn irgendwelche Kriminaltheater sozusagen auf Hobbybasis mal irgendwie einen alten Krimi spielen, egal von wem, ist die Schrift eigentlich immer so wie aus diesen Edgar-Wallace-Filmen. Sehr interessante Bonusinformation. Aber Peter Thomas war einer der drei großen Filmmusikkomponisten dieser Reihe. Er machte so jeden zweiten, dritten Film. Mhm. Und seine Musik, ich empfehle die von Der Zinker, die hört man sofort raus. Also wenn man einem Alien diese Musik geben würde, würde es sagen, das muss Peter Thomas sein. Also wenn das Alien Peter Thomas kennt, so weit möchte ich dann doch gehen. Die andere, die Restmusik machte Martin Böttcher, der ja auch die Winnetou-Melodien machte.
Heute auch noch viel von.
Über den sprachen wir zuletzt ja und gleich noch. Und mein Favorit ist immer noch der Musiker Heinz Funk. Das war ein Funk-Hörspielmusiker. Radio und Fernsehen war damals eng beieinander.
Super Name dafür. Ne?
Heinz Funk. Und er hieß wirklich Heinz Funk. Also es war jetzt kein Künstlername, den er sich gegeben hat, weil er fürs Radio arbeitete im Norden. Und der hat die absonderlichsten Musiken für diese Serie gemacht.
ich finde dieser Vorspann, auch diese Musik und dieser Chor ist ja schon so absurd, dass ihr das in eurer Parodie der Wichser gar nicht toppen konntet.
Nein,
eigentlich.
Ist unmöglich. Ne? Wir hatten Peter Thomas damals übrigens noch gefragt, ob er uns noch Musik macht. Er hat uns auch so ein paar Tracks gegeben. Aber wir haben gemerkt, nein, wir können nicht an die Peter Thomas Musik anklopfen. Wir haben Musik von Andreas Grimm genommen, der auch die Pastewka-Melodie genommen hat. Ja.
Heute wollen wir genau auf deine Lieblingsscores gucken, die du mir vorher geschickt hast und die ich mir auch fast alle angeguckt bzw. angehört habe.
Man hält es nicht aus.
Kleiner Spoiler, wir landen am Ende wieder bei Edgar Wallace. Normalerweise, wenn ich nach Lieblingsfilmmusik frage, ist da immer John Williams, Hans Zimmer. Ich fand's super, dass bei dir immer was anderes ist, weil jetzt lerne ich nochmal richtig was. Also du hast ja schon gesagt, dass du nicht so der Fan von großer Oper in der Filmmusik bist.
Genau. Und das also natürlich kenne ich auch die Musik von John Williams und Hans Zimmer und so und mag zum Beispiel von Hans Zimmer wahnsinnig gern die Musik von Rain Man oder von der Sherlock Holmes Serie. Das ist alles schön. Ich mag aber eben auch als reiner Zuschauer gerne die kleinen Filme von nebenan, wo es immer nicht nur um Universe-Building geht, sondern wo ich einfach mal Leute erlebe, wie du und ich.
Menschlich.
Und der Film Sideways ist hier einer meiner absoluten Favoriten. Zwei Freunde fahren mit einem roten Saab durch kalifornische Weinberge. Das sind zwei alte Kumpels, wo wir gar nicht so richtig verstehen, warum sind die eigentlich Kumpels? Weil viel haben sie nicht miteinander gemeint. Paul Giamatti und Thomas Hayden Church spielen die beiden Figuren. Beide haben später auch in Marvel-Filmen mitgemacht. Paul Giamatti spielt einen etwas verlorenen Schriftsteller, der sehr traurig ist und irgendwie mit seinem Verlag immer wieder telefoniert. Und der Verlag sagt, vielleicht könntest du dein Buch nochmal kürzen oder vielleicht setzt die falsche Zeit kurz und wir merken sehr früh, dieses Buch wird nie erscheinen. Er ist ein kleiner Loser. Sein Kumpel, Thomas Hayden Church spielt ihn, will heiraten am nächsten Wochenende und die beiden machen noch so eine Art Junggesellenabschied.
Aber niveauvoller Junggesellen.
Also ich habe das Gefühl, früher hätte man gesagt, er will noch mal sich sexuell, bevor die Hochzeit. Ne? Und so machen die beiden eine kleine Reise und erzählen sich sozusagen ihre Leben. Man erkennt, sie haben sich im Grunde nicht mehr viel zu sagen. Zumal eben Thomas Hayden Church auch nur noch mal ein Abenteuer erleben will und noch mal Bräute anbaggern will, wie er wörtlich sagt. Zitat. Und so setzen sie sich an einen Nachbartisch und dort warten auf sie Virginia Madsen und Sandra Oh. Und dann kommt es dazu, dass die vier die Reise gemeinsam fortsetzen. Soweit so uninteressant, aber es ist ein traumhafter Film, weil die Figuren, nicht die Bilder, ja, die auch, aber die Figuren sind alle stimmig, man folgt ihnen überall hin.
Und dazu erklingt dann diese Musik.
Ja, ich mag sowas. Es könnte auch eigentlich so ein Cartoon-Hund-Detektiv sein, der da irgendwie so durch die Gegend läuft. Aber es ist eben Musik aus Sideways von dem Musiker Rolf Kent. Rolf, nicht geschrieben wie Rolf, sondern Rolf mit E hinten dran. Erstaunlicherweise schreibt sich auch der Hund der Muppet Show so. Keine Ahnung, wie das ist. Rolf Kents Musik kennen vielleicht die Krimi-Fans, Serien-Fans aus Dexter. Der hat die Titelmelodie von Dexter auch gemacht. Und es ist eine kleine, unauffällige Musik, die sozusagen zu allem passen könnte. Dieser spezielle Titel liegt unter einer langen Autofahrt und ist vor allen Dingen auch immer Hintergrundmusik für, sagen wir mal, relativ überflüssiges Gerede zwischen Thomas Hayden Church und Paul Giamatti.
Aber die Musik macht daraus einfach was.
So ist es.
Die vermittelt eine Stimmung und ja diese Jazz-Kombo, Drums, Flöte und die, die zeichnen sich auch so gegenseitig nach und das zeichnet die Charaktere. Ja. Fand ich ganz super. Der Regisseur Alex Payne wollte, dass die Musik wie eine Mischung aus Mancini, also Rosa-Roter Panther und so, und Umiliani klingt. Kennst du Piero Umiliani?
Ja, aber nur mit einem sehr berühmten Stück, was ich aus Ocean's 11 kenne.
Ist es das hier?
Mana, mana. Mana, mana.
Das wusste ich nicht. Also ich erinnerte mich jetzt daran, als du es vorspieltest, aber jetzt kann ich viel erzählen. Aber das ist natürlich aus Manna Manna Musik, die natürlich Berühmtheit gefunden hat bei Sesamstraße und Muppet Show. Fantastisch.
Ja, und die aber vornehmlich für italienische Sexfilme und Italo-Western komponiert wurde von ihm.
Ja, also wenn das jetzt nicht mehr erlaubt ist. Das ist genau wie die Titelmelodie von Drei Damen vom Grill. Das war eine lange Serie, die es in der ARD gegeben hat, wo man dann irgendwann auch rausgefunden hat, dass die Musik des Vorspanns irgendwann mit einem Erotikfilm zusammenhing, den man einfach mal irgendwohin verkauft hat. Ja, wie gesagt, das war ein Versatzstück. Stücke. Komm, nimm du, ob Nudelwerbung, ob Sexfilm, komm, Spaß muss sein.
Super. Wir schweifen ab. Wofür Umiliani bekannt war, jazzige Songs verschmelzen mit Orchester, da war einer der ersten mit Morricone und das hat Rolf Kent ja dann hier irgendwie zur Perfektion gebracht. Wir hören nochmal in das Finale dieses Films sozusagen, Miles and Maya, was beschreibt so die Beziehung und das klingt so.
Ja, das ist der wunderschöne emotionale Schluss des Films, aber es gibt eben sozusagen kein klassisches Happy End, sondern es gibt eine ganz besondere kleine Wolte, die wieder einen Kreis zum Anfang schließt. Also der Film ist eigentlich, also man hat das Gefühl, man könnte die Szenen auch tauschen. Es bleibt in einer Dramaturgie, die relativ wahllos erscheint. Sie erscheint aber nur wahllos. Und das finde ich eben so spannend daran. Virginia Madsen und Paul Giamatti sind zu sehen, während diese Musik erklingt. Aber es ist eben nicht ein Haar, sie kriegen sich am Ende. Darum geht's überhaupt nicht. Filme von Alexander Payne lohnen sich immer. Also The Holdovers, du hast es gerade schon angesprochen, der hatte 5 Oscar-Nominierungen. Paul Giamatti spielt da einen Lehrer, der Anfang der 70er Jahre auf eine Gruppe von Schülern aufpassen muss, während der Weihnachtsferien am Internat, weil die Eltern sie nicht abholen. The Descendants mit George Clooney, Nebraska, alles diese Filme von Alexander Payne lohnen sich sehr, sehr zu gucken und sind auch zu entdecken, finde ich. Ja. Weil es ist jetzt sozusagen nicht der ProSieben-Blockbuster, der da mal
gezeigt wird. Aber total feine Beobachtung von menschlichen Tiefen.
Ja, so. Und im besten Sinne unterspielt, aber trotzdem eben auch, und das ist ganz wichtig, puppenlustig. Also bei Sideways gibt es ja auch äußerst gelungene komödiantische Momente, die nicht nur der Comedy wegen da stehen, sondern einfach zu diesem Flow der Gedanken, der Ereignisse dazugehören und bestens eingebettet sind. Und da hilft die Musik.
So, Überleitung zu deinem nächsten Film, oder soll ich lieber sagen, 25 Stunden Filmchronologie.
Ich ahne, worauf du hinaus willst.
Wir hören mal das Titelthema.
Ja, das geht nicht so leicht ins Ohr wie Peter Alexander, hätte Loriot früher gesagt. Das ist Musik von Nikos Mamangakis. Die Serie, die hier genannt ist, oder die ich hier nennen muss, ist Die zweite Heimat. Das ist eine 13-teilige Serie, die 1992 zum allerersten Mal im deutschen Fernsehen lief. Eine deutsche Serie. Während dieser Musik sieht man München im Zeitraffer. Es wird Tag, es wird Nacht, es wird Tag, es wird Nacht. Flugzeuge fliegen schnell vorbei und man liest sehr, sehr groß in riesen Lettern auf dem Bildschirm in 4:3 damals Die zweite Heimat. Warum Die zweite Heimat? Weil es gab schon eine erste Heimat. Der Autorenfilmer Edgar Reitz hat in den frühen 80er Jahren die erste Heimat, die vom Titel her einfach nur Heimat hieß, dem Publikum das erste Mal vorgeführt, auch im Fernsehen. Eine Serie, die genau wie Die zweite Heimat sowohl in Bunt als auch in Schwarz-Weiß existierte. Farbe und Schwarz-Weiß wechseln sich im Laufe der Folgen ab. Edgar Reitz ist ein Autorenfilmer, der aus einer anderen filmhistorischen Epoche kommt, der also nicht sozusagen an den Edgar Wallace-Filmen nah dran ist, wie irgendein Trash-Fan wie ich, sondern der zu den, sagen wir mal, den Oberhausener Filmern, den Autorenfilmern aus Deutschland kommt, die gesagt haben, wir müssen Kino wieder als das nehmen, was es ist, nämlich als ein visuelles Medium, mit dem wir Geschichten nebenbei erzählen. Die zweite Heimat erzählt die erste Heimat weiter, beziehungsweise ein Nebenstrang. Die erste Heimat zeigte die Familie Simon, die im Hunsrück in einem fiktiven Dorf namens Schabach wohnt, zwischen 1912 und 1982. Und die zweite Heimat, die längere, ist zum ersten Mal 92 im Fernsehen, die Geschichte einer der Figuren, nämlich Hermann Simon, der in den 60er Jahren in München am Konservatorium Musik studiert und dort in die Avantgarde, in die Münchner Avantgarde der 60er eintaucht. Edgar Reitz kennt diese Welt sehr, sehr gut und hat sozusagen seiner eigenen Jugend hier ein Denkmal gesetzt. Und dieses Denkmal ist total authentisch. Ja, da braucht man richtig lange für. 1992 lief diese Serie in 13 Folgen bei Arte und in der ARD. Ich hatte damals einen Videorekorder. Das war die einzige Möglichkeit, damals sich das anzuschauen, wenn man nicht immer live dabei sein konnte. Diese Serie habe ich gebinged und habe das Wort bingen damals noch gar nicht gekannt. Ich habe das geliebt, das habe ich entdeckt, das habe ich alleine geguckt. Ich habe manchmal sogar 4 Folgen in der Nacht geschaut, bis ich merkte, oh, es
ist. Und eine Folge geht 2 Stunden.
Exakt. Ich habe es wirklich durchgeguckt, bis ich merkte, oh, es war ja sogar noch Zeitverschiebung. Ich muss die Uhr umstellen. Deshalb, seitdem weiß ich, seit der zweiten Heimat weiß ich, dass man, wenn man zum ersten Mal im Jahr die Uhr umstellen muss, eine Stunde verliert. Das werde ich nie vergessen. Das ist immer meine Eselsbrücke. Ich habe diese Serie so geliebt, dass ich sie danach nie wieder gesehen habe.
Ah, echt?
Ja, weil ich wollte sie im Herzen behalten und ich habe mir für damals 110 Mark den Soundtrack gekauft. Es war damals so eine Box und das fand ich toll. Da war alles drin, da war auch nochmal der Inhalt dieser Serien zusammengefasst. Fotos, war ein richtig tolles Booklet, wie man damals sagte. Und die sensationelle Musik von Nikos Mamangakis.
Ja, das ist ein Komponist der neuen Musik und es passt ja, dass es hier auch um Künstler in den 60er Jahren
geht. So ist es. Und das Tolle ist, dass wir ja sagen neue Musik, aber meinen damit die 1960er Jahre. Ne? Weil die 1960er waren eben nicht nur Peter Thomas und Martin Böttcher in Deutschland, sondern war eben auch diese Art der Musik, die aber, würde ich sagen, heute als relativ handelsüblich doch noch anzuhören ist. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich höre etwas, was so bizarr klingt, dass es alle meine Hörgewohnheiten auseinanderreißt.
Ich habe mir die Folge 9 immerhin angeschaut.
Tut also, mir leid.
Das war dann mittendrin, ja. Wahrscheinlich auch nicht so klug. Aber du hattest nämlich da den Track Fräulein Zerfahl dir rausgesucht. Mhm. Und die hat so einen Monolog in dieser Folge, dass sie gerne im 18. Jahrhundert geboren sein würde und sich die alte Zeit wünscht. Und dazu kommt dann oder danach kommt diese Musik.
Ja, diese Fräulein Zerfahl wurde in dieser Serie, in dieser einen Folge 9, vielen Dank für die Erinnerung, von Hannelore Hoger gespielt, die Krimi-Fans zum Beispiel als, ich glaube, Bella Block hieß ihre Figur, dann später kennengelernt haben. Aber auch die gehörte natürlich zu den jungen Schauspielerinnen der filmhistorischen Avantgarde, das Oberhausener Manifest der 60er Jahre. Also die hat viel mit Alexander Kluge und so zu dieser frühen Zeit gedreht und passt daher natürlich auch in diese filmhistorische Avantgarde der 60er Jahre. Ansonsten ist Veronika Ferres in einer sehr jungen Rolle in dieser Serie zu sehen. Susanne Lothar ist drin. Die Hauptrollen spielen Henry Arnold, Anke Sevenich und der von mir hochverehrte Frank Röth, der heute als Synchronsprecher und Hörspielschauspieler einfach wirklich sensationell ist. Also wir sehen da eine Mixtur und das war das Tolle an Edgar Reitz' Filmen. Wir sehen immer eine Mischung aus sehr unbekannten Schauspielern, manchmal übrigens auch Laienschauspielern, die er eingebaut hat, um diese Welt eben sehr authentisch zu zeigen. Und ja, dieses Werk mag heute unheimlich störrisch und auch sehr sperrig daherkommen. Damals war das eine ein kulturhistorisches Ereignis. 1992 ist diese Serie europaweit gezeigt worden. Ich hatte damals eine Freundin in England, die sagte, die Briten haben sich um 20 Uhr am Samstagabend vor die BBC gesetzt, vor den Telly gesetzt und haben sich eine neue Folge von Second Homeland angeguckt.
Und findest du, das hat was vom Zeitgeist der 60er? Also du hast es jetzt nicht mehr geguckt, aber du hörst wahrscheinlich manchmal noch die Musik, oder?
Ja, für mich ist es ein reines emotionales Feuerwerk, ja. Weil wir können jetzt die Fakten immer weiter zusammentragen, aber mich hat die Geschichte total bewegt, total mitgenommen. Ich hing an jeder dieser Figuren. Die 60er Jahre waren eine besondere Zeit. Es werden zuerst die kleinen Studentenunruhen der frühen 60er Jahre sehr ausführlich gezeigt. Und am Schluss sehen wir aber auch, wie diese Clique von Münchner Filmhochschulstudentinnen und Studenten oder Musikstudentinnen und Studenten zerfällt. Die 68er kommen und die Werte werden auf den Kopf gestellt. Einige von den Figuren rutschen in die Nähe der Roten Armee-Fraktion. Es überleben nicht alle Figuren, weil sich am Ende der 60er Jahre eben plötzlich auch ein kulturhistorischer Booster breit macht und die Figuren alle in Bedrängnis bringt. Und wir lieben sie alle, aber wir werden mit ihnen am Ende auch allein gelassen, weil wir nicht mehr erleben, wie sie weiterleben. Also es ist ein Zeitdokument von Schauspielern und Schauspielern gespielt. Und ich habe selten mehr über Leben erfahren als in dieser Serie. Wohlgemerkt, ich war 20 Jahre alt. Ne? Ja. Es ist immer eine Frage der Sozialisation. Alles, was ich hier sage, ist sehr subjektiv.
Ausgleichende Gerechtigkeit jetzt hier mit Bastian Bastewka in Scoresnacks. Während ich die zweite Heimat nicht ganz geguckt habe, hat er den nächsten Film Tides nicht gesehen.
Ich habe ihn gar nicht gesehen.
Ja, aber er hat die Musik seltsamerweise mitgebracht und das musst du mir dann erklären, woher du denn die Musik kennst.
Das ist Musik von Lorenz Dangl, heißt der Komponist, der ja, glaube ich, auch schon Filmpreise gewonnen hat für seine Musik. Ich kenne den Film nicht, es ist ein Science-Fiction-Film namens Tides tatsächlich, ne? Ian Glenn spielt mit, den kennen wir alle, aus Game of Thrones und so tollen Sachen, ne? Genau. Es ist ein Endzeit-Thriller von Tim Fehlbaum. Der Film ist, glaube ich, von 2020 und ist auch noch immer auf meiner Liste. Ich will ihn gucken. Du hast ihn gesehen, ne?
Ich habe ihn gesehen, ja. Und ich habe mir nach der Musik was anderes vorgestellt. Also besonders...
Ach,
ja, ja.
Dann muss ich ihn gucken.
Mach das mal. Am Anfang passt es super, weil diese Tides, diese Stimmwellen sind irgendwie da, das Menschliche in einer entvölkerten Welt.
Ja.
Am Ende wird es dann ein bisschen generischer, fand ich. Und auch die Musik hat nicht mehr diese Rolle, die sie am Anfang bei diesen weiten Kameraeinstellungen über die Nordsee hatte.
Ja.
Ich bin gespannt.
Aber die Musik ist magisch toll, finde ich. Also das muss man wirklich sagen, das ist sensationell. Und ich habe diese Musik gehört in einer Filmmusiksendung, wo über diesen Film erzählt worden ist und dachte, ich will den Film nicht sehen, weil ich sehe vielleicht einen Film, der genauso klingt wie die Musik. Und ich will immer das Gegenteil haben. Ja. Also ich hörte, es ist ein Science-Fiction-Film und dachte, ja gut, das passt ja. Aber ich wollte an der Musik meine Freude behalten und deshalb nicht den Film gucken. Ich werde ihn natürlich gucken, um Himmels Willen. Aber also so apodiktisch bin ich da auch nicht. Aber in diesem speziellen Fall, wo die Musik mich eben so elektrisiert hat, dachte ich, ach guck mal, ne? wie toll das funktioniert, diese Stimmen, die da so geloopt sind und so. Also bei sowas bin ich immer sofort hooked.
Ah, ja, ne? Gut.
Das ist ja immer der Punkt. Sehe ich einen Film, der genauso klingt wie die Musik? Ne? Also ihr habt ja zuletzt gesprochen über Peaky Blinders und The Immortal Man. Ja, ich sehe die ganze Zeit eine düstere Welt. Es ist alles aus Stahl, es ist alles aus Rost. Aber genauso klingt die Musik auch. Ne? Ja. Ihr habt es ja selber herausgearbeitet, dass diese Gitarren da irgendwie so klingen wie die Sirenen des heranrückenden Zweiten Weltkriegs und sowas alles. Genauso klingt die Musik und genauso hat mich der Film auch gelangweilt. Das muss ich leider sagen. Ich bin ein Riesenfan der Serie Peaky Blinders gewesen. Aber der Film zeigt mir nur das, was ich sehe, und die Filmmusik unterstreicht das auch nur.
Aber wenn du Fan von den Stimmen bei Tides bist, da habe ich dir jetzt ein Werk der neuen Musik Minimalismus mitgebracht, das vielleicht dir dann auch gefällt. Gefällt dir das?
Oh, das gefällt mir total gut, ist ja fast noch besser.
Das ist Einstein on the Beach, eine Oper von Philip Glass und Robert Wilson. Ich habe die in Dortmund mal gesehen, man konnte rein und raus gehen. Das war ein cooles Konzept.
Ach Mann, warum denn? Ja.
Und da geht es tatsächlich ein bisschen darum, es ist nicht so wirklich eine Handlung, aber es soll so ein bisschen darstellen, was in Einsteins Gehirn vielleicht vorgegangen ist. Deshalb 1, 2, 3, 4, es sind Zahlenreihen.
Ja.
Es kommt eine Geige auch viel zum Einsatz, weil er Geige gespielt hat.
Durften die Sängerinnen wenigstens auch zwischendurch rausgehen?
Ja, die müssen nicht immer so singen. Nicht immer so singen. Also es hat auch sehr viel.
Aber wie toll, ne? Also meine, dieser Gesang, ne? Diese Stimmen. Ja. Wir verlieren ja auch Stimmen, ja? Wir verlieren ja auch Stimmenoriginalität, ne? Jetzt speziell nochmal durch unsere ganzen KI, den ganzen KI-Wahnsinn, der jetzt kommt. So eine Musik ist ja magisch. Sowas ist magisch, weil es die Stimme macht. Toll.
Ja, cool. Das ist ja jetzt auch nochmal was
mit. Ja, das muss ich jetzt sofort hören.
So, wir biegen in die Finalkurve ein und sind nochmal bei Edgar Wallace-Verfilmung. Wir haben jetzt den Film Der Fälscher von London 1961, der achte Edgar Wallace-Film im Nachkriegsdeutschland, mit echten Aufnahmen der Queen.
Ja.
Haben sie das einfach reingeschnitten?
Ja, natürlich, klar. Damals kannten die nichts, die Macherinnen und Macher dieser Serie.
Deshalb ist die erste Musik auch God Save the Queen beim Pferderennen. Aber wir hören jetzt die extra komponierte Musik von Martin Böttcher und du kannst uns ein bisschen einführen, um was für einen Mord und um was für einen Fälscher es hier geht.
Ist keine magische Komposition, das gebe ich ja zu, aber es ist eben das, was ich so mag, diese Gebrauchsmusik. Ich glaube, dass Martin Böttcher nicht viel Zeit gebraucht hat, um diese Musik herzustellen, aber ich mag sie trotzdem.
Zwingendes Schlagzeug, so, gehörende Saxophone.
Exakt, so wir kommen noch aus dem Jazz, ne? Das Saxophon klingt wie so eine kleine Werkssirene irgendwie. Wenn man sich den Soundtrack zu Das Kriminalmuseum anhört, hat man sozusagen den gleichen Effekt, da macht eine Trompete auch ganz langsam. Die Musik von Der schwarze Abt, einem anderen Edgar Wallace-Film, klingt genau so, weil auch Martin Böttcher diesen Soundtrack kommt. Also diese Musik von Fälscher von London ist sozusagen die Essenz, der Querschnitt aller Edgar Wallace-Filme.
Und es ist nur 15 Minuten komponierte Musik für den Film.
Ja.
Also das ist ja das Krasse, die haben ja richtig wenig Musik,
genau,
aber dafür immer an den richtigen Stellen eingesetzt. Aber genau, die ganzen Dialoge sind ja nicht vertont, ist ja nicht zugekleistert.
Ja, damals, genau, das ist es. Damals, das ist auch so das, was ich an diesen Wallace-Filmen so mag. Die sind natürlich teilen sehr trashig und es gibt auch wirklich richtig schlechte, aber ein paar gute gibt es eben auch. Der Fälscher von London gehört dazu, weil es ist einer der frühen Filme. Siegfried Lowitz spielt den Kommissar als Kommissar Burke und niemand im Film weiß, wie man Burke ausspricht. Irgendwann wird daraus Kommissar Burke. Scheißegal, ne? Die Zeit hatten wir nicht. Siegfried Lowitz ist später als der Alte bekannt geworden. Noch viele andere Rollen hat er gespielt, auch bei Edgar Wallace sogar einen Schurken mal später. Das war das Tolle. Man sah in den Edgar Wallace-Filmen immer die gleichen Schauspielerinnen und Schauspieler in unterschiedlichen Rollen. Dann ist Helmut Lange als der titelgebende Fälscher von London dabei. Und das ist kein Spoiler, weil man weiß nicht, hat dieser Fälscher was gefälscht oder ist er nicht der Fälscher? Der Hauptschurke dieses Films hat nämlich noch einen viel besseren Namen. Es gab ja schon den Hexer, es gab den Rächer, es gab den Frosch mit der Maske. Aber halte dich fest, der Schurke im Fälscher von London heißt Der Gerissene. Sowas Schlimmes hast du noch nie gehört. So viel Angst wirst du nie wieder haben. Der Gerissene. Und die sprechen auch wirklich. Also wer ist der Gerissene? Wir müssen es herausbekommen, Inspektor. Sowas liebe ich. Eddie Arendt ist schon dabei. Also einer der stilbildenden Schauspieler der Serie. Der war nämlich die Comic Relief Figur. Der hat immer Spaß gemacht. Mhm. Eddie Arendt ist ein hervorragender Schauspieler gewesen. Ein hervorragender Komödiant gewesen. Der hat in einer Zeit, nämlich den späten 50ern, frühen 60ern, komödiantische Akzente dargesetzt, wo man sie es gar nicht vermutet hat, nämlich in Kriminalfilmen. Ohne den gäbe es in Deutschland, wette ich, nicht so viele Schmunzelkrimis. Meine Meinung. Nur meine Meinung. Robert Graf spielt einen seltsamen Mann. Robert Graf ist der Vater von Dominik Graf gewesen und der war Schauspieler, hat nicht lange gelebt, aber der hat so ein Stoneface, eine ganz tolle und wirklich irritierende Darstellung. Den hätte ich gerne häufiger in Edgar Wallace-Filmen gesehen, weil er so ein ganz typischer Charakterkopf war. Ein richtig toller Schauspieler. Ich habe ihn auch in anderen Filmen gesehen, aber ich mag ihn am liebsten in Der Fälscher von London irgendwie. Viele andere Schauspielerinnen sind noch dabei. Das Ganze spielt auf irgendeiner Burg. Es ist auch scheißegal. Am Schluss geht es natürlich wie immer darum, dass irgendein Mädchen vom Markt weggeheiratet werden soll, bevor es 21 ist, weil dann kann man als der Ehemann auf ihr Vermögen, was sie geerbt hat, zurückgreifen. Das war immer das Thema von Edgar Wallace. No one cares for Inhalte bei Edgar Wallace. Es ist wirklich zum Mäusemelken, aber es ist einfach mit so viel Liebe und Begeisterung gespielt in den guten Filmen, dass der Fälscher von London sogar nicht mal diese tolle Musik von Martin Böttcher noch brauchte.
Aber er hat sie und Martin Böttcher hast du selber mal getroffen?
Noch? Ja. Ja. Oh, ja. Da habe ich Ende der 90er Jahre auf dem Bayerischen Fernsehpreis mal eine Laudatio gehalten und dann bin ich durch die Gegend gelaufen und plötzlich sprach mich ein sehr netter älterer Herr an und sagte, darf ich hier mal durch? Und dann sagte, sind Sie Martin Böttcher? Ja, und Sie sind Bastian Pastewka. Ui, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und da habe ich ihm erzählt, dass ich mir gerade seine Musik, es gab damals eine neue CD, wo seine seltenen Filmmusiken drauf waren. Musikalisches Kaleidoskop hieß die, glaube ich. Und da fand er das total toll, dass ich das kenne, weil er mich eigentlich nicht der Generation zuordnete, die seine 60er-Jahre-Musiken irgendwie noch kannten. Aber wie gesagt, ich habe die ja alle sozusagen auf den zweiten Bildungsweg kennengelernt, diese Filme und dadurch auch die Musiken, weil es in den 90ern und 2000ern plötzlich eine große Retrowelle gab mit Musiken aus alter Zeit. Und deshalb sind auch die Musiken von Peter Thomas, von Heinz Funk, von Martin Böttcher nochmal neu verlegt worden in hübschen CD-Boxen, wo man dann sehr viel noch über das Werk erfahren konnte. Götz Alsmann zum Beispiel hat ein paar davon rausgebracht. Er hat eine ganz wundervolle Peter-Thomas-Edition rausgebracht. Da konnte man viel erfahren. Also das war so in den 90er, 2000er Jahren dann nochmal eine Chance, nochmal auf Musik aus vergangener Zeit zu gucken und die auch vernünftig eingeordnet zu bekommen.
Und du hast uns von Die Fälscher von noch einen Remix mitgebracht.
Ja.
Okay.
Ja.
Willst du was dazu sagen, bevor wir es haben?
Ich habe keine Ahnung, wer den gemacht hat, aber das hat mir ein Kollege aus dem Hessischen Rundfunk irgendwann mal gegeben.
Die Chill-Out-Music von Bastian Pastewka. Während die Gen Z Techno-Remixe von Kika-Serien feiert, feiert er die Fälscher von London Remixe von ja. Martin Böttcher.
Ja, ist glaube ich eine Version von 2004, die damals auf Martin Böttcher The Score rausgekommen ist. Da haben viele junge Musikerinnen und Musiker Samples aus alten Martin Böttcher Melodien genommen und daraus was Neues verwurstet. Und ich mochte am liebsten die Version von Fälscher von London, weil dieser Name original blieb auch. Ja, das ist gemütliche Musik für nebenbei, nichts anderes.
Ja, dann lass uns doch jetzt nochmal mit was Verstörendem aufhören.
Das ist immer gut.
Die Toten Augen von London, auch ja. eine Wallace-Verfilmung, ja. aber musikalisch ganz anders. Du hast diesen Heinz Funk, der im Funk gearbeitet hat, schon erwähnt am Anfang. Und der war irgendwie Moog-Synthesizer-Fetischist.
Ja. Im Jahre 1961, also etwas sehr Besonderes früh. War, also als die elektronische Musik erst ganz, ganz langsam einzog Richtung Orchestralität und Jazz und sowas alles. Das ist ein sehr verstörender Soundtrack. Die Toten von Augen von London ist einer der tollsten Filme überhaupt. Man muss entscheiden, ob es an dieser Musik lag.
Sagen, muss ich an Innovation und Mut nicht verstecken vor heutigen Hollywood-Produktionen.
Ja, finde ich auch. Also wie gesagt, das ist alles Mono. Der Score ist auch direkt vom Film runtergezogen. Der ist nicht einzeln veröffentlicht worden. Aber es gab, wie gesagt, in den 90er, 2000er Jahren plötzlich so Compilations mit alten Kriminalfilmmusiken und da war dieses Stück drauf und mich hat das total elektrisiert, weil ich auch den Film so toll fand. Ich muss dazu sagen, diesen Film habe ich sehr früh gesehen auf einem alten Schwarz-Weiß-Fernseher auf dem Dachboden. Irgendwann Mitte der 80er Jahre, als er nachts um 23.25 Uhr nach dem Sportstudio im ZDF kam. Und ich dachte, ich werde nie wieder was Gruseliges sehen, weil er auch so gruselig anfängt, ja, mit irgendeinem Mann, der durch London läuft. Man erkennt sehr genau übrigens, dass es Hamburg ist, ja, egal. Und dann kommt der blinde Jack und das war damals der Schauspieler und ehemalige Catcher Adi Berber, dem sie extra so haarige Arme angezogen haben, so wie heute diese Tattoo-Arme, ja. Der ist blind, das heißt, dem haben sie so Haftschalen ins Auge gemacht, dass er aussieht, als hätte er so milchige Augen, die toten Augen von London und er greift sich irgendeinen Mann, zieht ihn in ein Wäscheauto und man weiß, dieser Mann wird die Nacht nicht überleben, aber das war so gruselig mit Nebel und eben der Musik von Heinz Funk vereint, dass das bis heute so ein Ding ist, immer wenn ich diesen Film nochmal um 6.35 Uhr am Ostermontag bei RTL Nitro sehe, immer noch Angst habe.
Ja, so ein kleines Muster habe ich jetzt rausgefunden. Du magst Salonorchester, Jazz-Combo-Sound, ja. Du magst aber auch Experimente mit Stimmen oder mit Elektronik, ja. Wie hier. Also du bist echt vielseitig, was Filmmusik angeht, unterwegs. Also finde ich spannend.
Das freut mich. Danke, danke für die Diagnose. Ich hab mir darüber noch nie wirklich Gedanken gemacht. Man hat natürlich auch meistens nur eine subjektive Emotion, wie die Geschichte, ja. die ich gerade eben erzählt habe. Also für andere ist es anders. Ich mag Musik, die man heute so nicht mehr hört. Und dieses letzte Stück von Heinz Funk, finde ich, gehört dazu. Heinz Funk hat auch für den Rundfunk gearbeitet, noch ein Wortspiel, für den Norddeutschen nämlich. Es gab eine wunderschöne Hörspielserie mit klassischen Krimis, Hörspielserie von 1957 bis 1961 und die hieß Die Jagd nach dem Täter. Und wir sagen ja immer schnell, früher war alles so langsam. Jede Die Jagd nach dem Täter-Folge war rund 35 Minuten nur lang, also nicht die berühmten 90, wie wir sie heute kennen. Und Heinz Funk hat für diese Serie, für diese Hörspielserie, damals auch so ein bisschen Zwischenmusik, Titelmusik gemacht.
Die klang auch so?
Nicht für alle Folgen, richtig. Und die klang relativ ähnlich. Und tatsächlich war diese Musik damals so beliebt, die nur sozusagen als kleiner Beifang in einer Radiokrimiserie stattfand, dass sie damals auf Schallplatte veröffentlicht worden ist. Das ist zum Beispiel auch spannend. Es gibt Hörspielmusik, die kleine Hits geworden sind. Und Heinz Funk hat dazu sehr viel beigetragen.
Es gibt in der deutschen Filmmusikgeschichte noch viele kleine vergessene Juwelen, habe ich, glaube ich, aus dieser Folge hier auf jeden Fall mitgenommen.
Möglicherweise, möglicherweise. Möglicherweise können es andere besser erklären als ich, aber mich fasziniert sowas und ich habe mich in diese Heinz-Funk-Welten ziemlich rein verliebt, muss ich sagen.
Es hat mir super Spaß gemacht, mit dir über Filmmusik zu reden.
Vielen Dank, Malte. Die Freude ist auf meiner Seite. Großartig. Herzlichen Dank, dass es diesen schönen Podcast gibt.
Wenn ihr Bastian Pastewka noch weiter mit Filmmusik erleben wollt, dann könnt ihr das auch, denn du moderierst auch Filmmusikkonzerte, richtig?
Ein einziges. Ich habe ja diesen kleinen Podcast Kein Mucks, wo es um historische Kriminalhörspiele geht. Und wir haben uns mal vor 3 Jahren Kein Mucks in Konzert getraut, wo wir alte Filmmusik, Wir haben leider nicht die toten Augen von London geschafft, aber Peter Thomas, der Zinker immerhin, unter anderem. Und Musik aus klassischen Kriminalhörspielen vom WDR-Funkhausorchester haben spielen lassen. Und das machen wir in diesem Jahr im November auch noch dreimal vor Publikum. Einmal, ich glaube, in Hannover, einmal in Düsseldorf und einmal in Frankfurt in der Alten Oper. Das macht großen Spaß.
Und eine Aufzeichnung von Kein Mucks in Konzert könnt ihr in ARD Sounds und der ARD Mediathek erleben.
Richtig, es ist beides da. Es steht in ARD Sounds, das Konzert, und man kann es auch sich angucken tatsächlich. Leider auch mit meinen Zwischenmoderationen, aber das Highlight ist wirklich das WDR-Funkhausorchester, was in bestechender Präzision alte Sherlock-Holmes-Melodien, natürlich die Miss Marple-Musik, um die kamen wir nicht drumherum, aber auch Musik aus vergessenen deutschen Serien wie Das Halstuch, Tim Fraser und der Fall Salinger, Inspektor Hornley greift ein und vielen anderen spielt. Also es macht schon großen Spaß.
Danke nochmal für diese Folge. Ich komme nicht mehr so allein nerdig vor
jetzt. Ich danke sehr herzlich und ich möchte diese Folge bitte beenden, ja, indem die lustige Henriette Schröers mir einen ironischen Schlusskommentar gibt.
So, geschafft. Und gar nicht mal so sehr blamiert, denkt sich Bastian Pastewka, als er nach der Aufnahme die Autogrammkarten für das Gorsnacks-Team unterschreibt und mit dem außerordentlich netten Host Malte noch für ein Foto posiert. Vielleicht schlummert in ihm ja doch ein verkappter Musikwissenschaftler. Dann aber springt seine Aufmerksamkeit unaufhaltsam hin zu dem wunderschönen Retro-Studio hier im BR Franken. Den alten Vinylböden und Teppichen, den dunklen Fluren, den Holzvertäfelungen, den alten Fenstern und den Vögelchen im Funkpark draußen, die man durch die brüchigen Dichtungen hört. Ah, das Paradies! Was hier wohl alles in den alten Funkarchiven schlummert? Da könnte man sicher einige Schätze ausgraben und auf den antiken Bandmaschinen einspannen und... Ja, denkt er, ich flippe aus hier, großartig wäre das.
Scorsnacks ist eine Produktion von SWR Kultur. Ich bin Malte Hemmerich, Host und Autor dieser Folge. Mein Gast war Bastian Pastewka.
Danke sehr.
Redaktion Henriette Schröers. Technik
Barbara Schweizer ist hinter der Scheibe, ich sehe sie.
Und Assistenz Annika Knoch. Schreibt mir euren Besprechungswunsch von Filmmusik gerne per Mail an podcasts@swrkultur.de oder direkt einen Kommentar in eurer Podcast-App, wo ihr Scorsnacks hört. Ihr könnt uns da gerne auch freundlich oder auch kritisch bewerten. Und hier kommt jetzt noch ein Tipp zum Weiterhören.
Es gibt Musik, die sich unweigerlich in unserer Seele festsetzt. Oft sind es ein paar Töne, eine Melodie, die einfach hängen bleibt. Es kann natürlich auch ein mitreißender Rhythmus sein, der partout nicht mehr aufhören will. Manchmal kommt auch beides zusammen. Und dann wollen andere diese Musik mit ganz eigenen Sichtweisen zu neuem Leben erwecken. I'd be running up that road, be running up that hill. Running up that building. Ich bin Roland Kunz. Im Musikpodcast Interpretationssache gehe ich auf Entdeckungsreise und stelle verschiedene Interpretationen und Coverversionen in direktem Vergleich nebeneinander und erzähle die oft fesselnden Geschichten dahinter. Zum Beispiel, was Simon & Garfunkels Sound of Silence mit einem tropfenden Wasserhahn zu tun hat. Hello darkness, my old friend. Alle Folgen von Interpretationssache findet ihr in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.